Herzlich willkommen bei Frau Sensibelchen, deinem Mutmacher-Podcast für sensible Vielseitigkeit, ehrliche Emotionen und echtes Leben. Hier darfst du genauso sein, wie du bist. Hochsensibel, vielseitig und auch ein bisschen chaotisch, genauso wie ich. Mit persönlichen Geschichten, Impulsen und einer Prise Humor begleite ich dich dabei, dich selbst besser verstehen zu lernen und deinen Weg in Balance und Selbstverbundenheit zu gehen. Hallo und willkommen zurück bei Frau Sensibelchen. Heute geht es um ein Thema, das mich selbst die letzten Monate ziemlich intensiv begleitet hat und was ich bei meinen Klienten und Klientinnen auch immer wieder feststelle. Bei mir ist es ja gerade so, dass ich mein Herzensbusiness aufbaue. Also ich arbeite als psychosoziale Beraterin. Dann bin ich zusätzlich im Angestelltenverhältnis in der Bildungs- und Berufsberatung tätig. Dann habe ich natürlich noch Familie, ja, mein Mann, meine Hunde, mein Hund, meine Tiere, mein Haus, mein Garten, mein Haushalt. Ich schreibe dann auch an meiner Bachelorarbeit, plane nebenbei jetzt auch noch so eine Art Neustart als Sugar Art Creator. Also ich möchte da Workshops und Kreationen erstellen in dem Bereich. Und dann habe ich auch noch ein Buchprojekt im Kopf schon sehr, sehr lange. Daneben begleite ich auch noch meine 90-jährige Mutter. Und ja, das ist mit dem Verhältnis, das wir zueinander haben, auch nicht immer ganz unbelastend, sage ich jetzt mal. Und du wirst jetzt vielleicht denken, okay, jetzt erzählt sie mir das schon wieder. Und ich möchte dabei auch betonen, ja, dieses Parallelleben, wie ich es gerne nenne, das mache ich wirklich mit vollem und ganzem Herzen. Also ich liebe das alles auch. Und ich erzähle dir das jetzt nicht, weil das jetzt so ausschaut, als wäre ich die Ur-Powerfrau und wäre das irgendwie was Besonderes. Nein, ehrlich gesagt fühlt es sich manchmal sogar eher nach Stillstand an. Und zwar, weil das Impostor-Syndrom und die Prokrastination da reinspielt. Und genau darum geht es heute in dieser Folge. Ja, was ist denn jetzt dieses Impostor-Syndrom? Das Impostor-Syndrom ist ein Gefühl, nicht genug zu sein. Trotz objektiver Erfolge, trotz Zertifikate. Und man hat irgendwie ständig die Angst, so entlarvt zu werden. Und besonders häufig findet man das halt bei hochsensiblen Frauen und Scanner-Persönlichkeiten. Ja, dieses Impostor-Syndrom, ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal davon gehört. Es ist fast wie eine stille Epidemie, wenn man den Studien folgt. Denn die zeigen nämlich, dass 50-70% der Menschen mindestens einmal im Leben das Gefühl haben, berufliche Erfolge seien unverdient. Also das Impostor-Syndrom ist ja so ein Syndrom quasi, wo man glaubt, man muss immer mehr noch lernen, immer mehr Wissen aneignen, weil man im Hintergrund spielt ja da sehr viel der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, mit. Und obwohl man viel macht und obwohl man viel lernt und obwohl man auch Zertifikate und Bestätigungen hat, hat man oft das Gefühl, naja, irgendwann kommen sie mir drauf, dass das alles nur Glück war. Und ja, also ich finde es interessant, dass eben wirklich 50 Also, dass ich nicht alleine bin, sondern wirklich 50-70% der Menschen das einmal in ihrem Leben zumindest erleben. In einer britischen Umfrage gaben sogar 54% der Frauen an, dass sie sich schon mal als Hochstaplerin gefühlt haben, aber nur 38% der Männer. Das finde ich auch interessant. Und besonders betroffen sind hochsensible Personen, Scanner-Persönlichkeiten, kreative und empathische Menschen. Einer Theorie von Bandura zufolge, also seiner Selbstwirksamkeitstheorie, die besagt, wer wenig an die eigene Kompetenz glaubt, meidet damit auch herausfordernde Aufgaben. Und Impostergefühle entstehen oft dadurch, dass Erfolge eben nicht der eigenen Leistung zugeschrieben werden, sondern oftmals nur als Glück, als glückliche Fügung so quasi interpretiert werden. Es gibt auch noch die Theorie der erlernten Hilflosigkeit nach Martin Seligman, der ja der Begründer der positiven Psychologie war. Und zwar die besagt, dass wiederholte Misserfolge zu Passivität führen und bei dieser geringen Kontrollüberzeugung entsteht das Aufschieben oder Vermeiden. Also wenn man das Gefühl hat, man hat einfach das nicht unter Kontrolle, was da passiert. Und ja, bei mir war es eben auch so, ich hatte so viele Ideen, ich habe so viele Ideen, aber manchmal fühlt es sich eben durch diese ganzen Ideen im Kopf, fühlt es sich nicht wie Antrieb an, sondern eher wie Lähmung ist vielleicht übertrieben, aber schon sehr ausgebremst, würde ich sagen. Und das ist oft wirklich anstrengend. Und ich erlebe das auch bei meinen Klientinnen sehr oft, dass sie irgendwie auch mit dem Gefühl zu mir kommen, dass sie noch immer nicht genug gelernt haben. Ja, gerade wenn es um Jobwechsel geht oder um Karrierewege, dann ist es wirklich oft so, dass oftmals das Thema ist, ja, aber ich kann das ja noch nicht. Kann ich mich da überhaupt bewerben? Ich kann das ja noch nicht. Und dann haben sie oft das Gefühl, man muss noch mehr Ausbildungen machen, noch mehr Weiterbildungen machen. Und im Endeffekt ist das aber, führt das irgendwie nie zum Ziel, ja? Weil durch dieses ewige Ausbildung machen, Weiterbildung machen, kommt man auch sehr viel ins Aufschieben. Ja, man muss nicht ins Tun kommen. Und das, also ich kenne das auch sehr gut. Ich habe ja auch lange geglaubt, ja, so wenn ich jetzt diese Ausbildung noch mache, dann gehe ich raus, ja, oder dann kann ich wirklich meine Klienten und Klientinnen wirklich gut betreuen. Aber das ist gar nicht so, weil wenn du eine Ausbildung so wie ich gemacht hast oder mehrere Ausbildungen gemacht hast, die in dem Bereich sind, dann hast du schon so viel Wissen angeeignet. Oder auch in deinem Berufsbereich. Ja? Du bist jahrelang in dem Bereich schon tätig. Du darfst nicht übersehen, welche Kompetenzen du dir da schon angeeignet hast. Da geht es nicht nur um das reine Wissen. Es geht nicht nur um theoretisches Wissen. Es geht darum, wie du als Person wirkst, ja? Wenn du auch als Beraterin arbeitest oder selbstständig vielleicht bist in dem Bereich, dann geht es nicht darum, dass du das meiste Wissen hast, weil das Wissen, das kann sich jeder im Internet runterladen. Also Wissen ist keine, ich habe das mal wo gehört, Wissen ist keine Macht mehr, so wie früher, weil das ist überall verfügbar. Das, was jetzt wirklich zählt, ist das, wie du als Person deine Aufgaben erfüllst, ganz egal in welchem Arbeitsbereich. Und besonders im Beratungskontext ist das natürlich besonders wichtig. Ja? Du bist ganz einzigartig, du machst deine Dinge auf deine einzigartige Art und Weise. Und ich weiß, dass in vielen Strukturen, in vielen Firmen, da sind die Rahmenbedingungen so gestrickt, dass man gar nicht die Chance hat, so seine Einzigartigkeit zu leben. Deswegen nehme ich immer mehr wahr, also es ist sehr oft bei mir so in der Beratung, dass die Frauen, die zu mir kommen, gerade an diesen Rahmenbedingungen eben, ja, das belastet sie so extrem. Sie würden diesen Job oder diesen Berufsbereich vielleicht viel intensiver oder motivierter ausüben, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Aber die haben sie oft nicht. Ja? Das sind Firmenstrukturen, Rahmenbedingungen, die das eben einfach nicht zulassen. Und deswegen kommen viele Frauen eben dann zu mir und sagen, ob sie sich nicht nebenberuflich mit ihrem Herzensbusiness selbstständig machen könnten. Und ich finde das so schön und ich finde das auch so wichtig, dass es diese Möglichkeit, dass du diese Möglichkeit in Betracht ziehst. Weil ich verstehe das, ja. Also es ist ja bei mir auch nichts anderes oder jahrelang gewesen. Man hat einen Job, wo man sein sicheres Einkommen hat. Ja? Sicherheit ist ein großes Bedürfnis von hochsensiblen Frauen, hochsensiblen Menschen. Und diese Sicherheit, diesen Sicherheitspolster zu verlassen, das ist nicht ganz einfach. Als Übergangslösung kann es eben dann eine Möglichkeit sein, dass du dich nebenberuflich selbstständig machst, mit dem, was dir wirklich Spaß macht. Das können Kreativprojekte sein. Ja, ich habe eine Schmuckdesignerin schon gehabt, die sich nebenbei als Schmuckdesignerin selbstständig gemacht hat. Oder ob du mit Kindern arbeiten möchtest. Ja, es gibt auch diese Möglichkeit der Lernbegleitung, Legasthenie, Dyskalkulie-Trainerin oder überhaupt als Begleiterin von Kindern im Kreativbereich, dass du Workshops mit ihnen machst oder Naturpädagogik oder Kreativpädagogik oder solche Dinge. Das geht halt meistens wirklich nur im Nebenberuf, weil diese Dinge, da muss man sich schon langsam einen Kundenstock aufbauen und im Angestelltenverhältnis ist das ja jetzt nicht so üblich, dass man da eingestellt wird, gibt es natürlich auch. Es kommt natürlich auch auf deinen Grundberuf an. Ja, wenn du sowieso schon eine pädagogische Grundausbildung zum Beispiel hast, dann kann das natürlich eine tolle Ergänzung sein, wenn du selbst in der Selbstständigkeit dann noch andere Projekte mit den Kindern machen kannst, die du eben in deinem Angestelltenjob vielleicht nicht umsetzen kannst. Es war zum Beispiel auch bei mir der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, warum das mein Herzensbusiness ist, weil ich Frauen, also nicht nur Frauen, aber weil ich meine Klienten, Klientinnen einfach ganzheitlich betreuen möchte, also nicht betreuen, begleiten möchte auf ihren Weg in die, ja, in die Veränderung, in die Transformation, wenn man so will. Ja, ich möchte sie begleiten beim Aufarbeiten ihrer Blockaden und ich finde das einfach so schön, wenn man diesen Veränderungsprozess so beobachten kann und was dann alles möglich ist plötzlich, wenn man so nach und nach die Dinge angeht, mit den unterschiedlichsten Methoden, Also ich bin ja da sehr breit aufgestellt und ich finde das toll. Ja, aber wie immer, ich schweife schon wieder ab. Und dieses Impostor-Syndrom, das eben irgendwie das Gefühl vermittelt, dass man nie genug ist und dass man aber so viel noch machen möchte, bevor man jetzt ins Tun kommt, ja, bevor ich mich für einen neuen Job bewerbe oder bevor ich jetzt wirklich in der Selbstständigkeit auch rausgehe in die Sichtbarkeit. Das ist ja für viele das größte Problem. Ja, das war bei mir am Anfang auch so, ich traue mich ja nicht, ja. Es hat sich dann verändert, als ich begonnen habe, die ersten Schritte zu gehen. Ja. Aber durch diese eben irgendwie nicht genug und Ansein, dieses Gefühl, nicht genug zu sein und das Ansammeln von noch mehr Ausbildungen und noch mehr Wissen, kommt man oft nicht ins Tun und dann fällt man in die Prokrastination. Und die Prokrastination ist sozusagen diese Aufschieberitis, wie man es auch so gerne landläufig nennt. Also man schiebt Dinge auf, man kommt nicht ins Tun. Wenn man das hinterfragt, die Prokrastination ist aber ein Schutz für unser Nervensystem. Dein Körper versucht dich zu schützen vor Überforderung, Bewertung und Sichtbarkeit. Und laut der Polyvagaltheorie, also alles, was den Vagusnerv betrifft, kannst du in der letzten Folge gerne nachhören, bedeutet das, dass du eben nicht in Balance bist. Also du bist nicht in dem ventralen Zustand, sondern du bist im Alarm oder im Rückzugszustand. Das bedeutet aber dann im Umkehrschluss, dein System ist jetzt nicht zu faul, wie es oft den Anschein nach außen vielleicht hat, sondern es versucht einfach, dich sicher zu halten. Und da gibt es auch eine Studie dazu. Und zwar sind 20-25% der Erwachsenen chronische Prokrastinierer. Also das bedeutet, dass das nicht nur einmal passiert, sondern dass das wirklich sehr oft passiert. Und besonders verbreitet ist das bei Studierenden. Und da haben sie herausgefunden, dass über 70% sogar zugeben, dass sie regelmäßig diese Aufgaben aufschieben. Und die Gründe dafür laut dieser Studien sind Angst vor dem Versagen, dann der Perfektionismus, man will ja gute Leistungen abgeben, geringe Selbstdisziplin und fehlende Emotionsregulation. Und da gibt es auch eine Theorie dazu, und zwar die Temporal Motivation Theory von Stiel und König von 2006. Und da gibt es eine Formel, die heißt, Motivation ist gleich Erwartung mal Wert, dividiert durch 1 plus Impulsität und mal Verzögerung. Ja, das hört sich furchtbar an, ich weiß. Ich habe das am Anfang auch überhaupt nicht durchschaut, aber ich erkläre dir das kurz. Also die Erwartung, das heißt einmal, wie sehr glaubst du selbst von dir, dass du diese Aufgabe schaffen kannst? Der Wert meint, wie wichtig und bedeutungsvoll ist denn diese Aufgabe überhaupt für dich? Also der erste Teil der Formel heißt schon einmal Erwartung mal Wert. Und die Impulsität, die bedeutet dann, wie schnell du dich ablenken lässt. Also ob du beim ersten Pieps des Handys dann auch gleich auf dein Handy schaust, oder doch lieber konzentriert weiterarbeitest. Also das ist so, da gibt es auch dann so einen Wert dafür laut dieser Theorie. Der wird ermittelt sozusagen. Und dann nochmal Malverzögerung. Das ist die Wartezeit, bis du für diese Aufgabe eben dann auch wirklich eine Belohnung bekommst. Also je weiter weg die Belohnung ist, desto geringer ist die Motivation. Also das bedeutet, wenn du jetzt natürlich eine Riesenaufgabe vor dir hast, wo es ewig lange dauert, gefühlt ewig lange dauert, bis du dann wirklich am Ziel angekommen bist. Das kann sein, eine Ausbildung abgeschlossen hast, ein Studium abgeschlossen hast oder sonst irgendetwas. Je geringer fällt natürlich auch die Motivation aus, da ins Tun zu kommen. Und bei mir ist das, ich möchte ja mal ein Buch schreiben, also dieses Buchprojekt, das schwingt schon so lange in meinem Kopf herum. Und das Ziel ist wirklich riesengroß und für mich gefühlt extrem weit weg. Also habe ich jetzt wirklich schon Jahre damit verbracht, dass ich halt mal was anderes mache. Also so typisch Imposter auch. Na, ich bin ja noch nicht gut genug, dass da jemand dieses Buch vielleicht lesen möchte. Ja? Also da mache ich zuerst was anderes, damit ich mir da dieses Wissen ja auch zuerst mal aneigne. Ja? Dass ich da, aber das ist ja alles ein Trugschluss. Ja? Ich habe mich ja schon entlarvt, weil wenn man ein Buch schreibt, muss man sowieso speziell recherchieren. Also da hilft mir das Wissen davor zwar schon, aber es ist nicht essentiell. Und ich werde das auch unbedingt angehen, ja, aber wie gesagt, im Moment bin ich noch nicht so weit. Im Moment ist auch meine Bachelorarbeit vorrangig. Wenn wir zu diesen beiden Themen Imposter und Prokrastination die neurobiologischen Komponente uns einmal kurz anschauen, dann wird's spannend. Ja? Also bei der Reise ins Gehirn sozusagen begegnet uns zuerst einmal die Amygdala, das ist ja das Angstzentrum in unserem Gehirn und die irgendwie ständig alles scannt. Ja? Und zwar immer, ist das gefährlich? Da könnte ich vielleicht versagen. Ja, und wenn die Amygdala Alarm schlägt, dann geraten wir innerlich in Stress. Also wenn wir das Gefühl haben, das könnte eben potenziell gefährlich sein oder wir könnten uns eben einer Gefahr aussetzen, wo wir versagen. Ja, dieses Gefühl, die Angst vor dem Versagen macht uns natürlich Stress. Und dann gibt es noch den dorsalen anteriore zingulären Kortex, also kurz DACC. Das ist sozusagen der Gegenpart der Amygdala. Und er hilft uns ein bisschen, die Pläne umzusetzen und auch um uns zu fokussieren und störende Impulse auszublenden. Wenn jetzt nun die Verbindung zwischen der Amygdala und dem DACC schwach ist, dann, das kannst du dir vorstellen wie bei einer Waage, ja, dann überwiegt die Angst und du schiebst die Aufgabe lieber weiter weg. Und das erklärt natürlich dann diese Prokrastination auch aus neurologischer Sicht. Und wenn man das einmal weiß, dass mein Gehirn mich nicht sabotiert, sondern es will mich einfach nur beschützen, ja, weil die Amygdala Alarm schlägt. Ja, die Amygdala ist ja unsere, ja, die hat uns ja überleben lassen in der Evolution. Dann, wenn die Alarm schlägt, dann geht alles auf Schutz. Ja? Und wenn ich durch das Prokrastinieren mich schütze, also das Gefühl habe, mich zu schützen, dann wird das natürlich vorgezogen. Und eine weitere Studie von Clance 1985 besagt auch, dass Imposter akzeptieren ihre Erfolge nur bei hundertprozentiger Erfüllung ihrer unrealistischen Maßstäbe. Also das bedeutet, der Perfektionismus dient für sie als Schutz, weil wenn ich es nicht perfekt machen kann, perfekt nach meinen Ansprüchen, dann lasse ich es lieber gleich. Also ich hatte früher oft die Tendenz dazu und ich habe dadurch auch einige Sachen nicht ganz fertig gemacht. Und das hat mich dann immer belastet. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt in einer Folge. Und zwar, wenn man etwas nicht abschließt, weil man es perfekt abschließen möchte, also weil man es lieber lässt, dann bevor man es nicht perfekt abschließt, dann hängt, ja, das hängt einem immer irgendwie nach. Also mir ist das wirklich lange so ergangen, dass einfach, ja, das war immer so im Hinterkopf, naja, das hast du jetzt nicht fertig gemacht. Also ja, das war so ein, wie soll ich sagen, so ein kleiner Makel. Ich habe es immer als Makel gesehen. Und ich habe mir eines Tages dann einmal vorgenommen, wenn ich was wieder beginne, dann mache ich es zu Ende. Das war zum Beispiel bei meinem Studium so. Ganz am Anfang hatte ich auch die Tendenz, dass ich mal schaue, was kommt. Ja, das schon. Also ich habe es wirklich zuerst einmal ja, so angefangen, aber es war dann natürlich, ja, wie soll ich sagen, es war dann natürlich so, dass ich bin reingekommen, habe dann doch gute Leistungen erzielt und jetzt, weil ich mir das ja vorgenommen habe, ich breche nichts mehr ab, jetzt ziehe ich das durch. Dass dieses Durchziehen im Moment mit vielen anderen Dingen halt zusammenfällt, wo ich mir denke, naja, jetzt wird schon langsam doch gut, wenn es fertig wird. Aber jetzt höre ich natürlich nicht mehr auf. Das habe ich mir dann spätestens nach der Hälfte des Studiums schon gedacht. Auch wenn es schwer wird. Aber das höre ich jetzt nicht mehr auf. Und gerade für uns hochsensible Scanner ist das ja eine besondere Challenge, ja, weil 30% der hochsensiblen Personen gelten auch als Scanner-Persönlichkeit. Ich habe dir schon mal was über das Scanner-Persönlichkeit erzählt. Also das sind vielseitig interessierte und vielbegabte Menschen. Und da gibt es auch einige Typen. Und die Haupttypen davon sind die zyklischen Scanner und die sequentiellen Scanner. Also die zyklischen Scanner, die machen halt einfach viel gleichzeitig und die sequentiellen, die wechseln schneller oder es gibt dann auch die hintereinander ihre Interessen quasi ausleben oder ja, die auftauchen sozusagen. Und das Typische dabei, wenn hochsensible Scanner unter Impostor und Prokrastination, wenn sie mit dem konfrontiert sind, ich möchte jetzt bewusst das Wort Leiden nicht verwenden, also wenn sie dem unterliegen sozusagen, dann bleiben natürlich oftmals Projekte liegen und das führt eben wieder zu dieser Entscheidungslähmung, ja, auch, ja, dann kommen diese Selbstzweifel und ich kann sowieso nichts durchziehen, also diese vermeintliche Unfähigkeit, dass man sowieso nicht in der Lage ist, irgendwas durchzuziehen. Also es ist schon eine Challenge, wenn man als hochsensibles Kenner-Persönlichkeit seine Interessen so quasi handeln möchte. Wenn man es aber mal versteht, wie man denn so tickt als hochsensibles Kennerpersönlichkeit, dann kann man das auch ganz anders angehen. Und ich habe mir ja wirklich lange eingeredet, bevor ich eben das Studium begonnen habe oder halt auch am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nichts zu Ende bringe. Das war so eben dieser Makel, wie ich vorher schon gesagt habe. Aber das war nicht, weil ich unfähig war, sondern das war einfach deswegen, weil mir ein System gefehlt hat, wie und wo ich meine Interessen auch einordne und ein Plan, weil mir auch ein Plan gefehlt hat, wie ich das durchziehe oder weil vielleicht nicht, ja, der Plan war wichtig, aber auch das Ziel, die Vision, das Warum mache ich das? Ja, das war für mich eigentlich so ein Game Changer. Warum mache ich das? Und ich mache das, ja, ich habe es begonnen, weil ich mir, das muss ich ehrlich gestehen, ich habe es begonnen, weil ich mir gedacht habe, ich weiß zu wenig. Ich habe dieses Studium deswegen begonnen. Auch Psychologie. Ich habe beide Studien begonnen, weil ich mir gedacht habe, ich weiß zu wenig. Mittlerweile habe ich Psychologie ein bisschen auf Eis gelegt, obwohl ich es immer noch sehr spannend finde. Aber das geht einfach jetzt nicht. Das andere habe ich, Bildungswissenschaft habe ich aber weitergemacht. Und auch die anderen Ausbildungen, ja, wo ich das Warum dann erkannt habe, ja, das habe ich dann durchgezogen. Ich meine, bei Bildungswissenschaft war es in erster Linie wegen meiner Arbeit als Bildungsberaterin. Aber es kommt mir auf sehr viele Art und Weise jetzt zugute, weil ich einfach ja sehr viele Hintergründe auch weiß, wie, also im pädagogischen Bereich und vor allem auch im Trainerbereich. Also ich habe sehr viel gelernt und es war sehr interessant und ich finde es auch immer noch spannend. Aber ich weiß auch, dass das nicht alleine, dass das, ja, das war für mich, für meinen Selbstwert. Aber gebraucht hätte ich es jetzt nicht, um meine Arbeit machen zu können. Gebraucht habe ich die Ausbildung zur psychosozialen Beraterin, damit ich meine Praxis eröffne. Das habe ich auch durchgezogen. Da habe ich das Warum von Anfang an gehabt. Das war unumstritten, dass ich das durchziehe. Beim Studium war es wirklich nur für meinen Selbstwert. Und bei den anderen Dingen, die ich abgebrochen habe, da hat mir dann im Endeffekt rückblickend das Warum gefehlt. Also überleg dir ein Warum, dann weißt du auch, dann ist das Wie egal und dann weißt du, wenn du weißt, warum du etwas machst, dann ist dir auch egal, wie lang es dauert und wie du dorthin kommst, ob es anstrengend ist oder nicht, das ist egal. Ja, also für mich war diese Aussage, als ich das so wirklich erkannt habe, wirklich ein Game Changer. Ja, aber jetzt möchte ich dir natürlich noch ein paar Strategien mitgeben, die dir da helfen sollen bei diesen Selbstzweifeln und beim Impostor und beim Prokrastinieren. Und zwar, ich wende ja das EFT an, auch also in erster Linie für mich persönlich, aber auch in der Arbeit mit meinen Klienten und Klientinnen, also die Emotional Freedom Technik als zusätzliche Methode, sage ich jetzt, als unterstützende Methode. Es ist jetzt kein Hauptthema von mir, obwohl ich die Ausbildung gemacht habe. Aber ich finde, es ist ein tolles Tool, wie man Dinge einfach unterstützen kann, wie man Themenbearbeitungen, Blockaden lösen, relativ schnell und wirkungsvoll unterstützen kann. Und ich habe ja gestern, also die letzten Wochen, Workshops abgehalten für Pädagoginnen und Kinderbetreuerinnen. Also in erster Linie waren die im Kindergartenalter, also die Kinder, mit denen die Pädagoginnen gearbeitet haben. Und zwar zum Thema hochsensible Kinder verstehen und begleiten. Und da habe ich auch die Emotional Freedom Technik, also diese Klopfakupressur, vorgestellt und ich war, also die Teilnehmerinnen, die waren begeistert und ich war selbst natürlich auch begeistert, dass das so gut angekommen ist, weil das haben total viele nicht gekannt und es ist wirklich, wenn man das so als Ritual in den Alltag einbaut, so 5 bis 10 Minuten täglich, mehr muss es nicht sein, dann spürst du die Wirkung. Ich mache mal eine eigene Folge drüber, wenn es dich interessiert, schreib mir das gerne in die Kommentare, weil es ist wirklich sehr spannend und Wahnsinn, was da alles zu lösen geht. Und zwar auch bei diesen Selbstzweifeln und der Versagensangst und dem inneren Kritiker kannst du diese EFT-Technik anwenden. Du kannst dir auch ein Video auf meiner Website anschauen unter www.silvia-wagner.at. Da klopfe ich einmal die Punkte durch und du kannst das ganz schnell selber anwenden. Und klopfe einfach die Punkte, ja, und während du klopfst, sprichst du einen belastenden Satz. Und in dem Fall von der Versagensangst ist es zum Beispiel: Ich habe Angst zu versagen. Es gibt dann so einen Einstiegssatz an der Handkante, wo man sagt: Obwohl ich Angst habe zu versagen, bin ich damit okay. Oder man kann auch sagen: Akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Ja, mit dem steigt man ein und mit dem verkürzten Klopfsatz dann: Ich habe Angst zu versagen, klopft man dann die Klopfpunkte durch. Und das macht man so lange, also man bestimmt am Anfang noch einen Wert auf einer Skala von 1 bis 10, ja, wie stark ist denn diese Angst gerade? Dann macht man diese diesen Handkantensatz, dann klopft man die Punkte durch, atmet tief durch, trinkt ein Glas Wasser und schaut, ob sich was verändert hat von der Stärke auf der Skala. Wenn sich nichts verändert hat, dann einfach so lange klopfen, bis der Wert so zwischen 2 und 3 ist. Also ist wirklich spannend. Wie gesagt, wenn du da Infos haben willst, dann mach das gerne. Es geht auch mit Kindern sehr gut. Also da schreib mich, kontaktiere mich gerne oder schreib mich an. Dann, was auch noch eine gute Strategie ist, ist ein Erfolgstagebuch. Also ein Erfolgstagebuch, wo du einfach alles aufschreibst, was du bis jetzt, was dir gelungen ist. Beruflich, privat, aber auch emotional. Und notiere dir auch, warum dir das gelungen ist. Also durch deinen Mut, durch deine Klarheit, durch deine Geduld vielleicht. Ja? Notiere dir das dazu. Und schön langsam, wenn du das so machst, entsteht so eine Art Beweisarchiv für deinen Selbstwert. Weil da kannst du immer wieder nachschlagen und schauen, ja, das habe ich ja auch geschafft. Ja, man vergisst ja das sonst, wenn man es nicht aufschreibt. Und als dritte Strategie möchte ich dir noch mitgeben: Versuche ein Growth Mindset zu entwickeln. Und zwar mach dir bewusst, du kannst noch nicht alles können. Du kannst nicht alles können. Du darfst lernen. Ja? Und wenn du Spaß hast und neugierig bist, dann willst du immer lernen. Dann macht dir das nämlich Freude. Und statt zu schreiben, ich kann das nicht, dann schreib einfach, ich kann das noch nicht. Man nennt das auch the power of yet. Ja, also wirklich einfach, wenn du denkst, nein, ich kann das ja nicht. Ich kann das noch nicht, weil ich kann das lernen. Du öffnest damit einen Raum für dich. Du öffnest damit einen Lernprozess für dich. Dass, okay, lese ich halt darüber oder dann spreche ich mit jemand und dann lerne ich das. Kommt natürlich darauf an, was es ist, aber ich kann das nicht, geht eigentlich nicht durch. Also ich bin ja ein Beispiel dafür. Ich habe früher sehr oft gesagt, ich kann das nicht. Und wenn du dann jemand in deinem Umfeld hast, der sagst, naja, du kannst das halt nicht, naja, dann ist es ganz selten, dass du dann, also besonders als Kind, dass du dich dann drüber traust, ja, außer du bist wirklich eine sehr ausgeprägte Persönlichkeit als Kind schon gewesen und hast die Dinge dann, ja, manchmal macht man es auch als Trotz, ja, ich beweise dir jetzt, dass ich es trotzdem kann, ja, das gibt's auch. Bei mir war das eher nicht so, wenn ich mir gedacht habe, ich kann was nicht oder ich sagte, ich kann das nicht, dann ist meistens gesagt worden, okay, dann lass es halt. Ja. Ich finde es schöner, wenn man sagt, ich kann das noch nicht. So nach dem Motto von Pippi Langstrumpf, ich habe das noch nie ausprobiert. Also ich gehe davon aus, dass ich das kann. Das wäre natürlich der Idealfall, wenn man mit so einer Einstellung an neue Dinge herangeht. Und da möchte ich dich gleich mal einladen, dir vorzustellen, etwas Neues zu beginnen, das du eben jetzt noch nicht kannst. Das kannst du mit einem Vision Board machen oder einfach gedanklich oder dir einfach aufschreiben. Das ist ganz egal. Und visualisiere dann, wie es sich anfühlt, wenn du, sagen wir, in 6 Monaten genau daran gewachsen bist. Ja? An diesem Lernprozess, wie du an diesem Lernprozess gewachsen bist. Und wenn du dir das vorstellst, ja, was du jetzt noch nicht kannst, aber in 6 Monaten kannst du es dann siehst du ja diesen Fortschritt. Und da geht es nicht um Perfektion, da geht es um Lernprozesse, ja. Und ich habe dir, glaube ich, schon mal erzählt von dem Buch Selbstbild von der Carol Dweck, wo es um dieses statische Selbstbild oder das dynamische Selbstbild geht. Und genau das ist das, ja. Wenn ich ein statisches Selbstbild habe, dann habe ich immer das Gefühl, ich hinke hinterher, weil ich arbeite an einem perfektionistischen Selbstbild. Wenn ich ein dynamisches Selbstbild habe, dann ist das immer in Bewegung und ein Lernprozess ist eine Herausforderung. Also wenn ich etwas noch nicht kann, dann ist das meine Chance. Das ist die Chance daran zu wachsen. Das heißt jetzt nicht, dass wir wieder Dinge kleinreden müssen oder in irgendeinem, ja, irgendwas impostormäßig noch erreichen müssen. Nein, es geht darum, uns nicht ausbremsen zu lassen, wenn wir das Gefühl haben, wir schaffen etwas nicht oder wir trauen uns etwas nicht zu. Das ist es. Ich glaube, es ist genau das. Wir trauen uns etwas nicht zu und deswegen beginnen wir es gar nicht. Oder wir können sowieso nie unseren perfektionistischen Anspruch, unseren unrealistischen erfüllen. Das geht sowieso nicht, weil was ist Perfektion? Es ist ja nur in unserem Kopf, es gibt keine Perfektion. Wenn wir uns die Natur anschauen, ist Unperfektion, also Unvollkommenheit, eigentlich gang und gäbe. Unvollkommenheit zieht sich durch unser gesamtes Universum. Ja, Brüche in der Symmetrie, Störungen von Strukturen, Kopierfehler in der Biologie haben die Evolution ja erst vorangetrieben. Und genau diesen einen unglaublichen Planeten mit dieser Vielzahl an, ja, wahnsinnigen, erstaunlichen Kreaturen einfach entstehen lassen. Bereits Stephen Hawking hat erkannt, so ein Zitat von ihm, ohne Unvollkommenheit würden weder du noch ich existieren. Und dieser Wert des Unperfekten, findet aber nicht nur eben in der Wissenschaft seinen Platz, auch in unserer täglichen Lebenswelt können wir lernen, wegzukommen von diesem endlosen Streben nach Perfektion, das nur in unserem Kopf ist. Weil die gesamte Menschheit wäre nicht da, der gesamte Planet wäre nicht da, wenn es nicht unvollkommen wäre. Und wenn du dich umschaust in der Natur, die wunderschönsten Tiere, Pflanzen sind entstanden durch Unvollkommenheit. Und ich finde das so schön. Und ja, mit dieser Aussage möchte ich auch die Folge heute beenden. Also es war wieder total schön, mit dir zu plaudern. Und ich möchte dir am Schluss noch einen Satz mitgeben. Bei all dem, was wir heute gesprochen haben, möchte ich dir mitgeben, du musst nicht alles können. Du kannst schon so viel. Es ist genug. Genauso wie du bist, ist es schon genug. Und alles, was du noch lernen möchtest, steht dir natürlich frei. Aber lerne mit Freude. Lerne mit Entwicklungspotenzial. Sieh es als Lernprozess, nicht als ich muss, sondern ich darf, ich will, ich kann. Und du darfst in deinem Tempo losgehen, mit deinem Chaos rundherum, mit deiner Kreativität, mit deiner Einzigartigkeit, machst du es genau so, wie du es kannst und wie es für dich passt. Denn ich wünsche mir nichts mehr für dich, als wirklich ein glückliches, entspanntes Leben zu führen, wo du alle deine Talente und Fähigkeiten und leben kannst und wo dir bewusst ist, wie wichtig du in dieser Gesellschaft bist. Und wenn du diese Impostergefühle kennst oder auch die Prokrastination oder dich überfordert fühlst, ja, du bist nicht allein und es gibt Wege daraus. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann schreib mir gerne oder komm auch in meine Beratung. Oder wenn du dich mit anderen hochsensiblen Personen austauschen möchtest, komm gern auch in meinen Soul Circle für Hochsensible. Da geht es nicht um Esoterik, da bin ich keine Spezialistin, sondern es geht um Austausch. Es geht darum, sich mit Herausforderungen auseinanderzusetzen und mit Gleichgesinnten auszutauschen. Und dann machen wir auch tolle Entspannungsübungen und es gibt auch immer einen Input von mir. Also wenn du da Interesse hast, du findest alles auf meiner Website oder auch auf meinen Social Media Kanälen. Und ich verlinke dir das alles auch in den Shownotes. Und dann möchte ich dich noch einladen, mir deine Fragen zu schicken. Hinterlasse mir eine Sprachnachricht und 0699 11 66 39 84. Eine Frage, die dich bewegt zum Thema Hochsensibilität und Scannerpersönlichkeit. Und ich werde versuchen, sie in den nächsten Episoden so nach und nach zu beantworten. Ja, ich hoffe, du konntest wieder ein bisschen was mitnehmen von der heutigen Folge. Ich hoffe, du hast einen kleinen Impuls mitnehmen können oder irgendetwas, was dazu beiträgt, dass es dir besser geht. Also, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn, bewerte ihn mit einer 5-Sterne-Bewertung oder schreib mir deinen Kommentar und teile ihn. Teile ihn mit den Menschen, wo du das Gefühl hast, ja, das würde Ihnen vielleicht auch gut tun. Das würde mich sehr freuen. Und ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Silvia.